Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten sitzen in der Türkei weiterhin im Gefängnis. Das sollte man nicht vergessen, auch wenn der Weltkorrespondent Deniz Yücel seit 10 Tagen frei ist. Also sprechen wir über sie und ihr Leben in den türkischen Gefängnissen mit Christian Buttgereit, unserem Türkei-Korrespondenten. Hallo.
Ja, hallo.
Sie leben und arbeiten in Istanbul. Vor den Toren der Stadt liegt Silivri. Dort ist auch das Gefängnis, in dem Deniz Yücel saß. Was wissen Sie über die Haftbedingungen dort?
Also er war ja dort mehr als 290 Tage in Isolationshaft. Das heißt, man hat eben auch so gut wie keinen Kontakt zu Wärtern. Ab Anfang Dezember durfte Yücel ja auch tagsüber in einen kleinen Innenhof und dort einen anderen Gefangenen treffen. Seine Zelle war eine Isolationszelle, gut 4 Meter lang, etwa 3 Meter breit. Also nicht besonders beengt, aber eben auch sehr geschlossen. Darin eben ein Bett, Tisch, 2 Stühle, ein Spind, eine Küchenzeile und ein Bad mit einer Toilette, Dusche und Waschbecken. Diese Gefängnisbauart nennt sich F-Typ und ist eben so entworfen, dass man außer Wänden und einem Stück Himmel, einem kleinen Stück Himmel, nichts sehen kann. Das ist eben in diesem Hochsicherheitsgefängnis so. Es gibt natürlich auch normale Gefängnistrakte, da mit mehreren Zellen und etwa 20 Gefangenen, einer Gemeinschaftsküche, Frauengefängnis mit Kindergarten, ist natürlich in den Frauengefängnissen, die es auch hier in Istanbul und anderen Städten gibt, eben auch gang und gäbe inzwischen, weil viele Frauen tatsächlich dann mit ihren Kindern im Gefängnis sind, wie wir das bei Meşale Tolu ja auch erlebt haben. Von den Bedingungen her ist es so, dass es eben, wie gesagt, wenig Kontakt gibt, auch nach außen. Besuch gibt es eigentlich nur von Anwälten, von engsten Angehörigen und das eben auch nur selten. Yücels Ehefrau durfte zum Beispiel nur einmal in der Woche mit ihm persönlich sprechen für 1 Stunde und dann normalerweise getrennt durch eine Glasscheibe.
Sie haben ja jetzt so ein bisschen erzählt über die generellen Zustände in den türkischen Gefängnissen, aber nun heißt es ja, die sind auch total überfüllt, weil plötzlich viel zu viele Gefangene dort untergebracht werden müssen. Wie viele wurden denn nach dem Putschversuch inhaftiert und sind es immer noch?
Also vor dem Putschversuch saßen etwa 190.000 Menschen im Gefängnis. Danach stand November 2017 knapp 230.000 und das, obwohl zwischendurch ungefähr 50.000 andere Gefangene durch eine Lockerung des Strafvollzugsgesetzes vorzeitig freikamen. Diese Überfüllung, die liegt eben unter anderem daran, dass die Untersuchungshaft so lange dauern kann, im Fall von Terrorvorwürfen bis zu 7 Jahre und die Justiz mit den Verfahren im Rückstand ist. Von daher stauen sich dort einfach viele Gefangene und für dieses Jahr schätzt das Justizministerium sogar, dass die Zahl der Gefangenen noch einmal ansteigen wird, um rund 45.000 auf 275.000. Vergleichen wir das mal mit Deutschland, das ja in etwa gleich viele Einwohner hat wie die Türkei. Dort sitzen knapp 65.000 Menschen im Gefängnis, in der Türkei also bald 4-mal so viele.
Sehr Wahnsinn. Und wo kommen die überhaupt unter dann?
Ja, es gibt im Moment 384 Haftanstalten. Zurzeit werden noch einmal etwa halb so viele zusätzlich gebaut. Allein in diesem Jahr sollen 45 neue Gefängnisse eröffnet werden. Das ist ein neues Ausmaß an Neubauten, aber durchaus kein neuer Trend. In den vergangenen 10 Jahren wurden 139 neue Gefängnisse gebaut für etwa 140.000 Häftlinge. Viele davon eben als moderne F-Typen, als Hochsicherheitsgefängnis, aber eben auch als normale Strafvollzugsanstalten. Und natürlich gibt es auch einen offenen Vollzug. Und es gibt eben auch eine Veränderung der Haftbedingungen insofern, dass es dann keine großen Zellentrakte mehr geben soll, sondern nur noch 1 bis 3 Mannzellen. Das macht es einerseits wahrscheinlich etwas angenehmer, wenn man den Raum nicht mit so vielen Menschen teilen muss. Es ist auf der anderen Seite auch ein Schritt natürlich zu weiterer Isolation und für den türkischen Staat natürlich auch ein Sicherheitsargument. Aufstände gibt es dann wahrscheinlich in der Zelle nicht mehr, wenn dort nur 1 oder 3 Leute sind.
Genau, aber wie sehen Sie das denn nun? Ist es gut, weil sich eben, wie Sie sagen, die Bedingungen für Inhaftierte auch verbessern? Oder ist es schlecht, weil dadurch wird natürlich jetzt auch jede Menge Platz geschaffen für Kritiker der Regierung?
Wobei ich nicht glaube, dass die Gefahr für Kritiker, verhaftet zu werden, abhängig ist davon, ob es noch eine freie Gefängnispritsche gibt oder nicht. Und wenn man über diese Neubauten redet, dann muss man natürlich auch erwähnen, dass in den vergangenen 10 Jahren mehr alte Gefängnisse geschlossen wurden als neue eröffnet. Dieser Trend ist jetzt auch zu beobachten. Es geht halt dazu, größere und zentralere Haftanstalten zu bauen, dafür kleinere auf dem Land auch mal zu schließen. Das hat eben für den Staat einerseits auch Sicherheitsaspekte. Damit soll die Zahl Anzahl der Ausbrüche verringert werden. Insgesamt kann man schon sagen, dass sich die Haftbedingungen dadurch tendenziell eher verbessern, was natürlich auch mit der Belegung zu tun hat. Im Moment gibt es eine Überfüllung. Rechnerisch fehlen 22.000 Haftplätze. Und da kann man von einer wirklichen Verbesserung der Haftbedingungen unterm Strich dann wahrscheinlich auch nicht sprechen.
Inhaftiert sind zum Beispiel auch kurdische Politiker, die im Parlament saßen, wie der Spitzenkandidat der HDP, Selahattin Demirtas. Jetzt sitzen er und rund ein Dutzend HDP-Kollegen im Knast, auch Menschenrechtler, Anwälte und andere Menschen, die sich eben kritisch über Erdogan äußern. Kann es treffen? Wird das denn in der Öffentlichkeit diskutiert? Gibt es dafür womöglich Zustimmung auch aus weiten Teilen der Bevölkerung?
Das wird immer dann diskutiert, wenn es einen prominenten Fall gibt, wie den HDP-Vorsitzenden oder Ex-Vorsitzenden, muss man inzwischen ja sagen, Selahattin Demirtas, dann ist das natürlich ein Thema. Damals war ja auch die Immunität von vielen Abgeordneten aufgehoben worden. Darüber spricht man natürlich schon. Im Moment ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil die Öffentlichkeit zurzeit eben sehr stark mit dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien beschäftigt ist. Im privaten Umfeld ist das natürlich immer mal wieder Thema, was diskutiert wird, wenn auch kein neues, muss man sagen. In früheren Zeiten, da war man hier als Islamist mit einem Bein im Gefängnis. Jetzt, wo die Islamisten in der Regierung sitzen, trifft es dann eher linke Kurden und natürlich Anhänger der Gülen-Bewegung. Und das größte Risiko im Moment, aus politischen Gründen festgenommen zu werden, ist aber wohl, wenn man gegen die Afrin-Offensive der türkischen Regierung, des türkischen Militärs, öffentlich auf die Straße geht, das öffentlich kritisiert, dann schlägt die Härte des Gesetzes hier relativ schnell zu. Und dann stellt sich eben auch nicht die Frage, ist im Kittchen noch ein Zimmer frei, sondern da fragt keiner, da ist man dann relativ schnell drin. Also nach der Verhaftungswelle, nach dem Putschversuch haben wir jetzt keine Verhaftungswelle, aber doch immerhin eine wieder erhöhte Verhaftungsgefahr, wenn man sich hier kritisch äußert.
Das sagt Christian Butkereit, unser Türkei-Korrespondent. Herzlichen Dank nach Istanbul.
Ja, gerne.
Ich bin Ellen Hering und warum die türkische Regierung die Kurden in Syrien zum Feind erklärt hat, das hören Sie in einer früheren Folge der Weltzeit, die Sie im Podcast finden. Schauen Sie gerne mal vorbei.